dann werde ich wütend und ich werde immer wütend auf meinen Mann und versuche an ihm irgendwie die Schuld dafür zu finden, dass es mir gerade schlecht geht. Mhm. Und das ist so ein Mechanismus, den habe ich mittlerweile erkannt. Ich kann ihn nicht abschalten, aber ich kann ihn mittlerweile einfach beobachten und für mich reflektieren. Und ich habe halt gelernt und mittlerweile auch ab und zu mal geschafft, dass, wenn ich merke, das kommt hoch, ich werde wütend, ich fühle mich alleingelassen und bin so, ha, und du darfst immer und ich darf nie und so, kann man dieses vergleichen. Das ist der Moment, wo ich zu ihm gehen muss, aktiv zu ihm gehen und sagen, hallo, mir geht's nicht gut.
Mama halblang mit Rebecca
und Sophia.
Gute und herzlich willkommen zurück bei Mama halblang. Ich bin Rebecca. Normalerweise ist meine bessere Podcast-Hälfte Sophia hier mit am Start. Betonung auf normalerweise, denn wir machen hier kein Normal heute, denn wir haben uns eine kleine Ausnahme erlaubt. Wir haben nämlich letzte Woche mit euch oder vielmehr ihr mit uns ein Q&A veranstaltet und während der Aufnahme haben wir gemerkt, dass wir viel zu viel zu erzählen haben und das Ganze viel zu ausführlich wird und wir wollten euch keine 2 Stunden Aufnahme antun. Deswegen haben wir ganz ausnahmsweise eine Aufnahme in 2 Folgen geteilt. Heute erwartet euch der 2. Teil, deswegen ist hier auch gerade Sophia nicht mit am Start bei der kleinen Begrüßung, aber gleich im Q&A werdet ihr sie natürlich wieder hören. Und ohne weitere Umschweife entlasse ich euch jetzt in den 2. Teil und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Das passt eigentlich sehr gut zur nächsten Frage, weil egal wie der Altersabstand zwischen den Kindern ist, es kommen die Momente, wo beide Kinder gleichzeitig an dir zerren. Und die Frage ist hier, wie gehen wir mit diesen Phasen um, in denen beide Kinder gleichzeitig viel Aufmerksamkeit brauchen?
Ja, zu der Frage habe ich mir aufgeschrieben, das sind bei uns keine richtigen Phasen, sondern eben Momente, wie du gerade sagtest. Hm. Und wenn ich alleine mit beiden Kindern bin und das Baby schlafen legen muss zum Beispiel und mein Sohn noch um uns rumspringt, also um mich und das Baby, das sind dann so Momente, die sind einfach echt mega stressig und da habe ich dann einfach einen Mental Load, weil ich so denke, okay, das Baby schläft gleich dann mit meinem Sohn runter, dann muss ich noch die Wäsche aufhängen und dies und das. Und dann kommen dann in solchen kleinen Momenten wieder so viel zusammen, wo so viele Menschen das von mir wollen, also 2 kleine Kinder, das eine möchte schlafen gelegt werden, das andere möchte spielen und gleichzeitig eben noch alles darüber hinaus, was so geregelt werden muss. Und meistens ist es tatsächlich gerade so, dass das Baby in den Wachzeiten wirklich einfach glücklich ist, es total feiert, dass es robben kann und durchs ganze Wohnzimmer seine Runden dreht und ich mich entweder um meinen Sohn kümmern kann oder sogar die letzten 3 Tage war es teilweise einfacher, wenn beide Kinder wach waren, weil mein Sohn sich dann von meiner Tochter hat inspirieren lassen, einfach alleine zu spielen, auf dem Boden zu liegen, irgendwas rumzuwurschteln, sich teilweise neben sie gelegt hat. Er hat auch ein bisschen versucht, mit ihr zu spielen. Er hat auch hier und da versucht oder ja, hat sie ein bisschen geärgert oder so ein bisschen geguckt, was
das passiert. Das Video, das du mir geschickt hast, war noch Gold.
Was passiert, wenn ich das und das mache? Wie reagiert sie darauf? Wie reagiert Mama darauf so ein bisschen? Wenn das Baby geschlafen hat, er einfach doppelt und dreifach sich die Mama-Zeit dann gegönnt hat. Genau, deswegen sind gar nicht mal so Phasen gerade, sondern sind eher so Momente, wenn ich alleine mit beiden bin, die einfach echt nervig sind. Ach so, und wie gehe ich damit um? Ja, gar nicht irgendwie. Ich
aushalten irgendwie.
Ab und zu mal ausrasten leider auch. Irgendwie überleben. Also ich habe da echt gar keine guten Tipps.
Hm. Ich erinnere mich aber auch, als du mir das geschrieben hast, musste ich auch so lachen, als du meintest, das ist komischerweise gerade leichter, wenn beide Kinder wach sind, als wenn eines davon schläft oder weg ist oder wie auch immer. Weil ihr erinnert euch vielleicht auch, dass ich irgendwann das Abholen meiner Tochter nach dem Schlafensplan meines Sohnes ausgerichtet habe und das zwar zur Konsequenz hatte, dass ich für mehr Stunden am Tag beide Kinder zu Hause hatte, ich aber dennoch entspannter war, weil mein Sohn da auch noch so in der Phase war, dass er das total spannend fand, was sie alles macht und sich das alles angeguckt hat und ich dann so ein bisschen unbeteiligter Zuschauer sein konnte. Das war echt eine gute Zeit. Bei uns sind es tatsächlich eher Phasen als Momente, wobei das mittlerweile auch eher Momente als Phasen sind, aber es gab ganz lange Zeit eben, ja, waren es halt eben Phasen und ich weiß es nicht. Ich bin damit gar nicht umgegangen. Also wie Sophia gerade gesagt hat.
Das ist einfach zu viel.
Ich habe es einfach versucht auszuhalten. Ja. Versucht auszuhalten, nicht auszurasten. Versucht irgendwie beiden gerecht zu werden, mich zu entschuldigen, wenn ich aus der Haut gefahren bin.
meine letzten 3 Tage zusammengefasst. Ja,
also es ist, also meine Tochter ist jetzt gerade in einer totalen Mama-Phase und mein Sohn macht das sehr gut mit, zum Glück. Aber mir ist auch dann aufgefallen, dass er mir total fehlt, weil ich mich halt nicht zerreißen kann. Ja. Und ich gebe dann meiner Tochter die ganze Nähe, die sie gerade braucht, auch nachts. Also sie schläft auch gerade nicht mehr durch, sondern entweder huscht sie nachts zu uns ins Bett oder ich lege mich irgendwann zu ihr. Da bleibt natürlich Quality Time mit meinem Sohn so ein bisschen auf der Strecke und ich versuche das dann hin und wieder nachzuholen. Aber es ist schwierig. Es ist einfach schwierig.
Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich mein Baby vermisst habe.
Ja. Wie schafft man denn in solchen Phasen Zweisamkeit mit dem Partner? Du hast vorhin gesagt, dir fehlt dein Mann unendlich. Das kann ein Problem sein. Dann haben wir die Person, die uns die Frage gestellt hat, gesagt, ich bin zu 90% der Zeit overtouched. Ja. Das kennst du ja auch noch. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade, hast du mir gegenüber nicht erwähnt, aber auf jeden Fall aus deiner ersten Stillzeit mit deinem Sohn.
Ja, ich bin immer noch overtouched, aber nicht wegen des Stillens gerade und nicht wegen des Babys. Ich habe mir zu der Frage auch ein bisschen was aufgeschrieben, weil das gerade auch ein Thema ist. Also ich kann da erstmal keine guten Tipps geben, weil, wie gesagt, bei uns auch Thema. Ich kann halt oft abends einfach nicht mehr so richtig und mir fällt es dann auch schwer, Nähe zuzulassen. Also mit Nähe meine ich echt so basic Sachen wie umarmen, küssen und sowas. Mhm. Und weil ich es einfach kaum schaffe, dann bei mir selbst anzukommen. Und für Zweisamkeit und Nähe, ja, ist dann manchmal auch entweder keine Zeit oder irgendwie keine Kapazitäten bei mir. Und meine Erfahrung ist aber, dass es einfacher ist, wenn man halt im Laufe des Tages kleine Zärtlichkeiten austauscht. Das muss auch nicht face-to-face sein, das kann auch digital passieren, als eben tagelang aneinander vorbeizuleben und sich zu vergessen und dann alles in einer Stunde abends nachholen möchte. Mhm. Und Beziehung lebt halt von Verbindung und je beständiger diese Verbindung ist, desto besser ist es. Als Beispiel, mein Mann ist jetzt gerade 2 Wochen wieder Soldat und auf Wehrübung und halt den ganzen Tag nicht zu Hause. Und wie früher, das habe ich am Anfang erwähnt, mit kleine Rituale leben wieder auf, wie früher ruft er mich mehrmals am Tag aus dem Büro an und fragt mich einfach, wie es mir geht und was ich gerade mache. Und ich erzähle dann so kurz von mir und er erzählt kurz von sich und das sind so Telefonate von 2 bis 5 Minuten. Und das so 3 bis 4 Mal am Tag und die machen einen riesen Unterschied. Mhm. Und kurz bevor er losfährt zum Beispiel, ruft er mich auch nochmal an und sagt so, ich fahr jetzt los, wie ist die Lage zu Hause? Dann erzähle ich das und dann kann er auch schon so ein bisschen abschätzen, was ich von ihm brauche, wenn er hier durch die Tür kommt. Und wenn wir halt auf sowas nicht achten, auch zum Beispiel, wenn er in Hamburg ist 4 Tage, es ist schon vorgekommen, dass er dann so voll in seinem Tunnel mit seinen Freunden war und ich gönne ihm das total und ich brauche dann auch gar nicht so viel Kontakt. Aber die Erfahrung hat einfach gezeigt, das kneift uns hintenrum in den Arsch. Wir müssen da diszipliniert bleiben und mehrmals am Tag so ein bisschen miteinander einchecken. Und wenn wir halt darauf nicht achten, den Kontakt tagsüber zu halten, ja, dann entstehen schneller Missverständnisse. Da baut sich dann irgendwie bei mir auch so eine Hürde auf, über die ich erstmal springen muss, um dann Nähe zuzulassen. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, gerade so. Ja, ist jetzt überhaupt keine Riesenbaustelle und ganz, ganz schlimm, aber er fehlt mir einfach, ich vermisse ihn. Wir haben einfach echt viel zu tun beide so den ganzen Tag bis abends, ja.
Aber das finde ich eigentlich mit den schönsten Tipp, den du eigentlich nicht geben wolltest oder geglaubt hast, du kannst ihn nicht geben.
Aber wir sagen mal, wir geben keine Tipps und aber aus eigener Erfahrung geben wir doch Tipps. Kann ich sagen. Wir verpacken es immer sehr freundlich.
Aber das finde ich eigentlich total schön, weil das ja auch sehr niedrigschwellig ist. Ne? Da muss irgendwie nicht die große Orga-Kiste ausgepackt werden, sondern das kann einfach bedeuten, zwischendurch mal eine SMS zu schreiben, so, hey, ich denke gerade an dich, wie geht's dir, wie ist die Lage zu Hause oder wie ist die Lage bei der Arbeit, wie ist die Lage im Büro. Das sind so Kleinigkeiten, so kleine Handreichungen, die, glaube ich, wirklich einen großen Unterschied am Ende des Tages machen können.
Und ich habe für mich auch gemerkt, das trifft jetzt, also ich erzähle wirklich nur von mir persönlich, wie ich gebaut bin. Wenn ich in eine Überlastung komme, dann werde ich wütend. Wut ist meine Oberflächenemotion. Und darunter steckt Überforderung, Verletzung auch, Enttäuschung, Einsamkeit. Und dann werde ich wütend und ich werde immer wütend auf meinen Mann und versuche an ihm irgendwie die Schuld dafür zu finden, dass es mir gerade schlecht geht. Und das ist so ein Mechanismus, den habe ich mittlerweile erkannt. Ich kann ihn nicht abschalten, aber ich kann ihn mittlerweile einfach beobachten und für mich reflektieren. Und ich habe halt gelernt und mittlerweile auch ab und zu mal geschafft, dass, wenn ich merke, das kommt hoch, ich werde wütend, ich fühle mich alleingelassen und bin so, ha, und du darfst immer und ich darf nie und so, kann man dieses vergleichen. Das ist der Moment, wo ich zu ihm gehen muss, aktiv. Und das kostet mich Überwindung. Da muss ich zu ihm gehen und sagen, hallo, mir geht's nicht gut. Und das kostet mich einfach Überwindung. Aber wenn ich das mache, dann löst sich alles auf. Dann kann ich wieder loslassen. Er kann mich trösten. Ich gebe ihm die Chance, mich zu trösten oder mir zuzuhören. Wenn ich das in mich reinfresse, dann werde ich immer wütender und wütender und wütender. Und am Ende des Tages platzt das in einem Wutanfall aus mir raus. Ja. Und genau, das ist meine Baustelle, meine ganz persönliche.
Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen, weil alles andere, wie ihr das organisiert, kommt halt auch wieder auf eure Lebensumstände an, auf den Charakter des Kindes, lässt es sich ablegen, schläft es gut in der Nacht, habt ihr verlässliche Zu-Bett-Geh-Zeiten, wo man dann mal eher eine Date-Night planen kann oder so. Wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, dass wir zweimal im Monat eine Date-Night organisieren. Das machen wir mit unserer Babysitterin und planen das dann so, dass ich dann tatsächlich auch das Kind an dem Tag nicht in die Kita geben würde, sondern zu Hause lasse, damit sie keinen Mittagsschlaf macht und dementsprechend früh ins Bett kommt, weil wir schon gerne noch selber in dem Alter die Kinder ins Bett bringen, bevor wir uns dann verabschieden und eben die Babysitterin hier ist und aufpasst, sollte eines der Kinder wach werden. So schaffen wir es zweimal im Monat. Sprich alle zwei Wochen dann abends mal auszugehen und ansonsten eben, wenn meine Mutter hier ist, dann haben wir natürlich auch immer die Möglichkeit zu Paarzeit. Jetzt das letzte Wochenende, das passiert jetzt auch irgendwie nicht, alle paar Wochen mal, obwohl wir uns nach dem Wochenende angeguckt haben und gesagt haben, wir brauchen das eigentlich mindestens einmal im Quartal, weil wir wirklich gemerkt haben, wie wir da beide wieder richtig beieinander eingecheckt haben. Aber es geht halt auch nicht immer, ne? Und von daher, wir sind, glaube ich, jetzt so aus dem Allergröbsten gerade raus, mit 15 Monaten und knapp 3,5. Das heißt, wir planen eigentlich schon sehr regelmäßig mit gemeinsamen Zeiten. Aber diese kleinen Handreichungen im Alltag, das finde ich richtig schön. Das finde ich einen guten Tipp. Wenn gerade nichts anderes geht, die Nächte getrennt voneinander stattfinden, man nicht mal diese gemeinsame Abendroutine hat, ja, also dieses gemeinsam hinlegen und dann macht man das Licht aus und tauscht doch mal ein, zwei Wörter aus oder so. Wenn man nicht mal das haben kann, weil man gerade sein Baby stillt und der Mann auf dem Sofa oder im Gästezimmer pennt oder sowas, dann sind solche Sachen, glaube ich, Gold wert. Oder so Zettelchen hinterlassen. So kleine Nachrichten, die dann der Partner am nächsten Tag irgendwie in der Küche finden kann oder so.
Ja, oder bei WhatsApp. Das geht auch, wenn man das Baby gerade stillt, bei WhatsApp schreiben, hey, ich würde gerade so gern mit dir auf dem Sofa sitzen, ich vermisse dich einfach. Ja. Und es kostet manchmal Überwindung, das halt auch zuzugeben.
So Dinge verbalisieren, ja.
Du hast in der letzten Folge eine Sache gesagt, da bin ich nicht so ganz drauf eingegangen, aber das fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Und zwar hast du gesagt, dass es gar nicht Ziel sein kann, immer glücklich zu sein. Oder irgendwie so hast du es formuliert. Ja. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, für mich jedenfalls und für meinen Mann und für uns gemeinsam, dass wir beide wissen, es kann nicht unser Ziel sein, immer glücklich zu sein. Das ist ein unrealistischer Anspruch. Wir können nicht alle immer glücklich sein, sondern Ziel ist es einfach, dass wir langfristig zusammenhalten, dass wir ein gutes Team sind, dass wir es gemeinsam schaffen und einfach auch gemeinsame kleine und große Ziele haben. Und dieses Wissen, finde ich, nimmt erstmal ganz schön viel Druck raus, dass immer alles perfekt sein muss. Mhm. Und auch zu wissen, ich spreche jetzt wirklich nur von uns beiden, es ist okay, wenn man auch mal in der Beziehung nicht so glücklich und nicht so erfüllt ist und unbefriedigt. Das ist in Ordnung und es kommen wieder andere Zeiten, ja. Aber dass man so prinzipiell diese Abmachung hat, gerade ist es nicht perfekt, wir lassen das auch nicht einfach so liegen und vergessen das und scheißen drauf, sondern es ist schon unser Anspruch, dass es irgendwie besser läuft. Aber es geht halt nicht immer. Und ja, das hilft mir auch immer wieder, wenn ich ihn vermisse, so wie momentan ziemlich viel.
Ja, das finde ich, ist manchmal auch so dieses Schwierige an diese Reels. Das hatte ich dir gestern mal erzählt, weil ich dir so eine Verarsche sozusagen von dieser Reel-Kategorie geschickt habe.
Aber ich mag die manchmal.
Ich finde die so schlimm, manchmal. Wirklich jedes Mal.
Ich mag die manchmal.
Pass auf, also das sind diese Reels, man sieht irgendwie so im Hintergrund in beige, sieht man so verschwommen irgendwie eine glückliche Familie mit Kinderwagen, schieben da so ihr Baby und dann steht da so ganz romantisch drüber: Gerade ist nicht unsere Zeit für romantische Abendspaziergänge oder gemeinsame Kinobesuche. Gerade ist nicht unsere Zeit für ein schönes, entspanntes Frühstück oder lange Urlaube alleine. Weil jetzt ist das Privileg mit meinen Kindern, bla 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 bla. Ich hab mir so, bitte hört einfach auf.
Mich holt das aber manchmal
auf, mich
ab.
Zu nerven.
Mich holt das manchmal ab.
So, ich weiß, nee, ich finde irgendwie diese Grundaussage schwierig, weil ich mir denke so, ja, na klar, mein Leben ist jetzt ein anderes als das vor Kindern. Und wenn meine Tanks nur so zur Hälfte leer sind, dann sehe ich das und denke so, ja klar, gerade stehen halt die Kinder im Vordergrund. Gerade geht es halt nicht, irgendwie eine super schöne Date Night mit meinem Mann zu haben. Das ist okay, mir fehlt es zwar und ich würde es gerne wieder haben, aber es ist auch irgendwie okay, dass meine Lebensphase gerade anders aussieht. Wenn da dein Energielevel ist, dann finde ich das irgendwie auch, ist das ein passendes Reel. Aber wenn du so richtig am Boden deiner Energietanks kratzt, denkst du dir so, ey, aber es muss doch mal möglich sein, ein Essen in Ruhe zu mir zu nehmen. Wenigstens mich abends 5 Minuten mit meinem Mann in Ruhe zu unterhalten, kurz beieinander einzuchecken, kurz zu sehen, wie war dein Tag, wie geht's dir, wo hole ich dich gerade ab, wo musst du mich gerade abholen.
Verstehe.
Und diese Frustration, finde ich, die darf auch einfach sein. Und ich finde, dass durch solche Reels wird das so ein bisschen negiert. So nach dem Motto, ja, jetzt reg dich mal nicht auf. Jetzt gerade ist halt nicht deine Zeit für entspannte Unterhaltung mit deinem Mann.
Verstehe.
Und das finde ich halt dann blöd. Und ich finde, das macht es dann noch schlimmer, wenn man in solchen Phasen ist.
Verstehe. Weil das Gefühl der Wut und Frustration darüber nicht validiert wird.
Genau, weil ich denke mir so, ja, natürlich ist meine Lebensphase gerade eine andere so. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, man darf nicht oder man muss nicht immer glücklich sein, man kann nicht immer glücklich sein. Manchmal ist man auch einfach frustriert, dass man schon ewig lang nicht mehr gemeinsam essen war. Und es ist dann auch okay, diese Frustration zuzulassen. Es ist dann auch manchmal einfacher, diese Emotion anzunehmen, als sich mit aller Kraft dagegen zu stellen und zu sagen, ich muss doch aber dankbar sein jetzt.
Ja, man kann ja auch glücklich und zufrieden in verschiedenen Lebensbereichen sein und in anderen denkt man sich, es ist einfach noch Luft nach oben.
Genau.
Wenn man halt mehrere Tanks hat, ne, Familienzeit, Zeit mit den Kindern, Zeit für sich alleine, Zeit mit dem Partner, Zeit für den Haushalt, bla bla bla. Es können nicht alle Tanks, man kriegt die nicht alle auf 100%. Und man kriegt die auch alle nicht auf 90. Das ist, irgendwo ist ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und ich bin im Grunde genommen ultra glücklich momentan. Ich habe ein wirklich tolles Leben, ich bin total dankbar. Und mein Mann fehlt mir einfach gerade ein bisschen. Fertig. Ja. Es ist auch einfach in Anführungsstrichen nur das.
Eine Abschlussfrage zu diesem Themenbereich.
Ja.
Wenn du dir jetzt die letzten Jahre anguckst, was war bisher die größte Herausforderung, die du als Mutter erlebt hast?
Mehrere Monate alleine mit meinem Sohn, schwanger, arbeitend, Podcast produzierend und buchschreibend zu verbringen.
Noch was, oder?
Ohne meinen Mann. Das war die härteste Herausforderung, die härteste Zeit. Ja.
Ja. Das, das glaube ich. Für mich war es das letzte Jahr.
Es war gleichzeitig. Letzte,
ja, genau.
Wir hatten zur gleichen Zeit aus unterschiedlichen Gründen die heftigsten Herausforderungen in der Mutterschaft.
Genau, das also für mich war es ausformuliert, dass das erste Jahr, das erste Babyjahr mit 2 Kindern unter 3. Da bin ich echt am Stock gegangen.
Und Mausi, du hast währenddessen auch ein Buch geschrieben und einen Podcast mit mir produziert.
Das ist richtig.
Ja, dafür ist deine Elternzeit draufgegangen.
Dafür ist meine Elternzeit draufgegangen. Ja. Deswegen will ich, pass auf, ich ziehe hier kurz eine Frage mal nach oben, weil es passt nämlich dazu. Hier wurde nämlich eine Frage gestellt. Rebecca wirkt häufig genervt von ihren Kindern. Bereut sie es, Mutter zu sein?
Oha, Alter, hört ihr uns nicht richtig zu, Leute?
Ich habe diese Frage gesehen und ich habe sofort 10 Gefühle gleichzeitig gehabt. Ich war auf der einen Seite wütend, weil ich genauso wie du dachte, sag mal,
ja, do also, your listen, guys.
Iri, die zugehört. Und dann habe ich mich traurig gefühlt und hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, um Gottes Willen, ich will nicht, dass dieser Eindruck entsteht. Auch nicht vor dem Hintergrund, weil wer weiß, ob sich unsere Kinder irgendwann unseren Podcast anhören werden. Und ich halt nicht will, dass die sich das irgendwann anhören und denken so, hä, wir haben Mama unglücklich gemacht oder so, weil es ist nicht, ich wiederhole, nicht der Fall. Und dann war ich auch irgendwie irritiert auf eine gewisse Art und Weise, weil ich dachte, ey, wir sind ja auch irgendwie hier, um über unsere Herausforderungen zu sprechen und jetzt wird mir genau daraus wieder ein Strick gedreht, fand ich ein bisschen unfair. Also da war irgendwie alles dabei an Gefühlen, als ich die Frage gesehen habe und ich war drauf und dran, die rauszustreichen, aber ich dachte dann, nee, ich nehme die jetzt einmal mit rein, um das einmal klarzustellen. Mein letztes Jahr, das heißt die ganzen letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Podcast-Folgen oder was das waren, also seit dem Geburtsbericht sozusagen, von meinem zweiten Geburtsbericht, war das härteste Jahr meines Lebens. Es war extrem anstrengend und es ging mir nicht gut. Es ging mir ein Jahr lang wirklich, wirklich nicht gut auf so, so vielen Ebenen. In allen sozialen Beziehungen, die ich geführt habe, ging es mir nicht gut. Und genau das spiegelt sich in meinem Auftreten im Podcast auch wieder. Wobei ich auch der Meinung bin, dass ich jetzt auch nicht nur gemeckert habe im letzten Jahr. Ja, ich liebe meine Kinder über alles. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie glücklich wir sind im Großen und Ganzen, seitdem wir Kinder haben. Und was das für unser Leben bedeutet und wie krass sich unser Leben zum Positiven gewendet hat. Und deswegen möchte ich dieses, ich nenne es mal Missverständnis, ein für alle Mal aus dem Weg räumen.
Sorry, ich muss gerade heulen.
Oh, wieso das denn? Sophia?
Weiß ich nicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Also einmal finde ich es mega stark, dass du die Frage überhaupt mit reinnimmst. Dass du dich dem quasi so stellst, das finde ich super mutig. Weil es auch so ein schambehaftetes Thema irgendwie ist. Sorry.
Oh Mann.
Ich bin mega flin. Moment.
Feeling all the feels hier.
Immer wenn solche Fragen kommen, dann denke ich mir so, Leute, geht doch mal einen Schritt zurück und beobachtet oder betrachtet das große Ganze. Wir machen hier seit mehreren Jahren einen Mama-Podcast und reden über die intimsten Momente in unserer Mutterschaft, weil wir es lieben, Mütter zu sein. Einfach, weil wir das so, so gerne machen und weil wir so gerne darüber sprechen und so gerne andere Mütter halt bei dieser Reise so begleiten möchten. Und natürlich sind wir von unseren Kindern manchmal genervt, aber wir lieben das alles unendlich.
So.
Ja, sorry.
Oh Mann. Ja, also oh, Spazi. Ey, du hast deinen Ton aus, man kann dich nicht hören.
Ja, ich bin hier gerade am Japsen. Lachen und weinen gleichzeitig. Wow, es müssen die Stillhormone sein. Oder habe ich schon Eisprung? Keine Ahnung.
man weiß es nicht. Lustigerweise hab ich auch momentan die größten Gefühlsausbrüche direkt nach meinem Eisprung, nicht vor der Periode.
Und also Rebecca, wir beantworten diese Fragen nie wieder. Diese Frage beantworten wir nie wieder. Nicht auf Instagram, nicht im Podcast.
Ja.
Das ist ein für alle Mal wirklich geklärt. Und wir verweisen immer auf diese Folge, auf die Minute, in der wir das gesagt haben. Und alle, die es nicht raffen, ja, denen kann man nicht mehr helfen.
Dann ist auch egal. Ja, ich habe das Gefühl, ich will noch was dazu sagen, aber ich habe eigentlich alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Wenn ihr uns weiterhin auf dieser Reise begleiten wollt mit allen Höhen und Tiefen, dann seid ihr herzlich willkommen. Wenn nicht, dann nicht.
Drückt auf Folgen und bewertet den Podcast mit 5 Sternen. Dankeschön. Wo geht's weiter, Rebecca? Wie geht's weiter?
Okay. Es kommen jetzt auch ein paar leichtere Fragen. Also es war jetzt irgendwie sehr viel Deep Talk auch dabei, ne? Also wir lockern das Ganze jetzt so ein bisschen auf. Pass auf, ich bin jetzt ein bisschen wild durcheinander. Wir haben die Frage zum Lieblingsgetränk und Lieblingssnacks schon so halb beantwortet, ne? Mit den Zero-Getränken. Magst du trotzdem kurz raushauen, was du am liebsten gerade trinkst?
Ich trinke am liebsten gerade Kamillentee. Während ich in meiner Merino-Wolle-Jacke sitze. Ansonsten alkoholisches Getränk, Aperol Spritz auf jeden Fall. Und Lieblingssnack und Essen. Ja, Essen ist gerade nicht so das große Thema, was so richtig viel Joy sparkt bei uns. Aber das
wir fantasieren immer viel, aber.
Worauf habe ich jetzt gerade Bock? Oh, so eine richtig gute Lasagne und danach ein Stück Tiramisu, das könnte auch mal wieder sein.
Oh ja, ich hätte mal wieder richtig Bock auf, habe ich vorhin Diana Spanherich gesagt, auf so Burger.
Ja,
so
Mann.
Richtig fetten Cheeseburger mit auch so Kartoffelspalten und irgendeiner richtig guten Mayo dazu.
Süßkartoffelpommes mit Trüffelmayo.
Ja.
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 Ja,
gekauft.
Okay. Einmal zum hier essen, bitte.
Genau. Lieblingsgetränk bei mir. Also die Cola, die Fritz Cola Zero, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gerne. Ansonsten, was sehr viel Joy sparkt momentan, ist diese Diet Grapefruit.
Mhm,
die
ich.
Ist super lecker.
Ja, ich habe gerade Diet Orange unten, das mag ich auch gern.
Oh ja. Und ich finde auch Fanta Zero schmeckt übrigens exakt wie die normale. Also wirklich exakt.
Dass du da jetzt auch mal drauf gekommen bist, ist schön.
Guten Morgen.
Ich glaube, es gibt nur noch Fanta Zero, oder? Nee.
Nee, die normale gibt's auch noch.
Okay, ich liebe Ginger Ale Zero. von Schweppes. Keine bezahlte Werbung.
Es gibt Ginger Ale Zero?
Ja, es gibt Ginger Ale Zero. Musst du bei Rewe mal schauen. Ihr habt doch da auch diesen Getränkemarkt. Ginger Ale Zero ist mega geil. Und es gibt von Arizona den Green Tea, gibt es auch mit Süßstoff. Also Green Tea with Honey gibt es auch als Zero. Und das ist
geil.
Beste.
Ja. Muss ich ausprobieren. Ist mir noch nicht untergekommen. Aber Ginger Ale Zero klingt nach einem Versprechen, das nicht gebrochen werden kann.
Du kommst mit Fanta Zero an, Digga. Das habe ich schon vor 5 Jahren entdeckt.
Ich bin neu im Game. Ich bin hier so ein kleiner Rookie.
Ich gebe euch mal eine Liste durch.
Ja, ohne Witz. Sophias Best of Zero Getränke.
Genau.
Für die abnehmende Mutter. Was haben wir hier denn noch? Habt ihr ein Eigenheim oder plant ihr eins? Auch großes Thema bei uns in letzter Zeit immer wieder.
Wir wohnen in einem Haus zur Miete mit einem befristeten Mietvertrag. Wir müssen hier, wann überhaupt, irgendwie in 1,5 Jahren oder so, müssen wir hier ausziehen. Und bis dahin hätten wir gerne ein Eigenheim gekauft. Ob das klappen wird, das werden wir sehen. Es gibt 1-2 Notfallpläne. Aber ja, wäre schon gut, wenn es klappt. Aber der Markt ist angespannt, so kann man es mal vorsichtig formulieren. Mhm.
Ja, wir, also bei uns ist das Thema so ein bisschen in der Schwebe. Wir haben kein Eigenheim, wir wohnen auch nicht in einem Haus, wir wohnen in einer Wohnung. Momentan platzmäßig völlig ausreichend, völlig super. Wir leben hier gerne. Alles andere wird die Zeit zeigen. Da haben wir jetzt noch nichts Konkretes. Welche Podcasts hört ihr selber?
Rebecca hat ja endlich mit Mordlust angefangen, nach 1 Milliarde Jahren. Ich habe in meiner ersten Elternzeit angefangen mit dem True Crime Podcast Rabbit Hole. Da habe ich angefangen, Mordlust zu hören, da gab es sie noch nicht so lange. Und Mord of X, da haben die gerade gestartet, also waren auch so Podcast-Babys wie wir, nur dass die jetzt ein bisschen erfolgreicher sind und auf deutsche Natur gehen.
Mist.
Es ist echt krass, also was die sich aufgebaut haben. Einfach nur meinen allergrößten Respekt. Die sind so alt wie wir, die haben ähnlichen Background, haben bei ProSieben angefangen als Journalistinnen, ähnlichen Background wie wir, auch einfach wild gestartet während Corona und ja, einfach nur geil.
Ach, während Corona haben die gestartet?
Genau,
geil,
in der Corona-Zeit. Einfach hammercool. Ansonsten ja, True Crime, alles Mögliche rauf und runter. Ich mag auch die von Wondery gerne, die Podcasts. Da habe ich Überlebt gerade gehört. Justitias Wille ist ein toller Reportage-Podcast, den habe ich dir auch empfohlen, Rebecca. Ne? Den hast du auch
schon gehört, ja.
Weggesuchtet. Das ist von den Macherinnen von Mordlust, ein Reportage-Podcast zum Thema Sterbehilfe. Und ansonsten alles, I feel, wirklich. Cowlitz Hills, gemischtes Hack, ich bin mega hacky. Also Mittwoch ist Hacktag, Freunde. Jetzt auch mit Video. Und es gibt kaum einen Podcast, den ich nicht kenne.
Ja, das ist echt. Also wenn ich denke, ich habe irgendwie einen coolen neuen Podcast gefunden und schicke den Sophia, sagt sie, habe ich schon lange gehört.
So, den habe ich vor 2 Jahren schon durchgehört. Ja, was sind deine Lieblingspodcasts?
Ja, also ich kann im Grunde nur das wiederholen, was du gesagt hast, mehr oder weniger, weil ich alle Podcasts, die ich höre, von dir habe. Also Mordlust, habe ich ja dann tatsächlich das Glück gehabt, dass ich so spät auf die aufmerksam geworden bin, dass ich einfach so viele Folgen einfach durchsuchten konnte. Ich habe bis heute nicht alle durch. Also mir fehlen auch noch ein paar, die ich auch gestern während meiner großen Putzaktion habe ich 3 Stunden Mordlust durchgehört. Aber aktuell haben die so viele auch so Fälle mit Kindern und sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Und
kann ich nicht hören.
I can't.
Nee, kann ich auch nicht hören.
Also dann sehe ich schon, und da bin ich auch, also man kann das belächeln mit so Trigger Warnings und so grundsätzlich, aber da finde ich es dann doch irgendwie mega angebracht, wenn da steht, Achtung, Trigger Warning, im 1., 2. wie auch immer Fall geht's um sexualisierte Gewalt gegen Kinder, dann ist ja okay.
Ich höre die Folgen nicht.
Nee. Was ich ansonsten noch gern gehört habe aus diesem Podcast rein, ist vom SWR, der Podcast Die Flut, warum musste Johanna sterben? Also die Flutkatastrophe im Ahrtal erzählt an einem Schicksal von einer jungen Frau, hat mich sehr bewegt, fand ich sehr interessant und spannend zu hören, weil es auch aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird, aus politischer Sicht, aus so einer Sicht der Rettungskräfte und eben erzählt an diesem einen konkreten Fall, weswegen man sich da auch gut reinfühlen konnte. Das fand ich sehr, sehr gut. Justitias Wille hast du angesprochen. Und ansonsten bin ich tatsächlich mehr so ein, also wenn ich solche Podcasts finde, so abgeschlossene Erzählungen, finde ich super. Und ansonsten bin ich mehr so ein Hörbuchhörer. Ich höre jetzt gerade die Bücher von Harpe Kerkeling.
Lieb ich total. Der hat ein ganz, ganz tolles Interview im Hotel Matze gegeben.
Deswegen kam ich nämlich drauf, weil da sprechen die nämlich über alle Bücher, die er jemals geschrieben hat. Und ich dachte so, dieses Ich bin dann mal weg, habe ich gehört als Hörbuch.
Ich habe es auch gehört, vor Jahren.
Genau. Und dachte ich so, ey, in die anderen Bücher höre ich auch mal rein.
Ja.
Und ich liebe es einfach auch vorm Schlafengehen noch mal ein bisschen Hörbuch zu hören. Das mache ich ganz, ganz oft, dass ich dazu auch einschlafe. Ja. Ich habe erst die Biografie von Britney Spears mir angehört jetzt in den letzten Wochen und jetzt bin ich bei Harpe Kerkeling.
Ja, er schreibt auch unfassbar witzig und sehr intelligent. Ja. Genau, wenn du abgeschlossene Sachen mit True Crime Charakter suchst, kannst du noch hören Die Nachbarn, auch von Lynn und Leo von Mord of X, richtig guter Reportage-Podcast. Und Dr. Tod von Wondery, die haben immer wieder abgeschlossene Fälle, die hat einfach wirklich krass erzählt, sind also wirklich ein tolles Storytelling mit viel Ambiente und O-Tönen und so.
Richtig okay, gut. Hör ich mal rein. Also da ist doch auf jeden Fall was für euch dabei, würde ich sagen, wenn ihr auch ein paar Empfehlungen euch erhofft habt. Habt ihr noch andere Mama-Freundinnen?
Ja, ich habe noch andere Mama-Freundinnen.
Excuse me?
Mit denen habe ich sporadisch Kontakt. Entschuldigung, Rebecca. Mit denen habe ich sporadisch Kontakt, die sehe ich nicht. Also mit denen habe ich über WhatsApp Kontakt, die wohnen in Hamburg oder in München oder sonst wo. Mit denen schreibe ich ab und zu mal über bestimmte Themen und genau, der tägliche Austausch findet in unserem WhatsApp-Chat statt. Da ist die Standleitung installiert. Wie sieht es mit dir aus?
Ich würde sagen, mehr so Mama-Bekanntschaften, wo man sich dann mal in der Kita austauscht oder auf dem Spielplatz oder so, weil man hat sich schon ein paar Mal gesehen, aber nichts davon kommt an Sophia ran.
Ja.
So. Passend dazu sozusagen, also generell Freundeskreis, habt ihr Freunde verloren, als ihr Kinder bekommen habt?
Freunde richtig verloren habe ich, glaube ich, nicht, aber ich habe sicherlich einige Freundschaften nicht mehr so dolle gepflegt, sodass sie jetzt einfach nicht so eng sind wie vorher.
Mhm.
Und same. Ja, da sehe ich die Verantwortung auch auf jeden Fall bei mir. Und das wird sich auch, denke ich, wieder ändern.
Hast du dann aber bei sowas das Gefühl, du könntest dann da wieder anknüpfen und quasi nach einer gewissen Zeit ohne Kontakt sagen so, hi, ich bin ein bisschen im Erdboden verschwunden die letzten Jahre. Wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen?
Ja, es sind halt jetzt nicht unbedingt Leute, die so in der engsten Umgebung wohnen, weißt du, wo man irgendwie zu Fuß rüber kann, sondern es ist dann eh mit größerem Aufwand verbunden, sich zu treffen. Aber so dieses Kontakt halten über WhatsApp oder telefonieren oder irgendwie sowas oder sich zum Geburtstag gegenseitig was schicken oder so, das ist dann halt da so ein bisschen eingeschlafen. Ich denke, das kann man jederzeit auch wieder aufleben lassen.
Hm.
Genau.
Das finde ich, sowas fällt mir total schwer. Mhm. Das ist eine sehr große Hürde für mich dann. Also es gibt einen Freund von mir, den kenne ich einfach schon seit der 5. Klasse. Und wir haben da einfach beide so ein stilles Einverständnis, dass selbst wenn wir irgendwie jahrelang voneinander nichts hören, dass das dann nur bedeutet, dass unsere Leben gerade wild sind und jeder einfach sein eigenes Leben gelebt hat, aber dass das überhaupt nicht heißt, dass man dem anderen nicht mehr wichtig ist. Da weiß ich, wenn ich dem 10 Jahre nicht schreiben würde und mich nach 10 Jahren und einem Tag melde, da wäre es genauso wie am ersten Tag. Das weiß ich einfach ganz genau.
Ja.
So, aber bei allen anderen, auf die diese Konstellation jetzt so zutrifft, wie du es gesagt hast, man hat dann einfach irgendwie aufgehört, diese Freundschaften zu pflegen. Das ist für mich dann irgendwie, auch wenn ich es vielleicht gerne wollen würde, schon eine Hürde zu sagen, hey, tut mir voll leid, aber
ich meine,
nicht anders.
Ich rede jetzt gar nicht davon, dass man da den Gang nach Canossa macht und sagt, hallo, ich bin schuld, sondern ne, das ist dann ja auch immer so ein bisschen beidseitig oder verstärkt sich irgendwie beidseitig oder auf einer Seite findet eine Enttäuschung statt, die vielleicht auch gar nicht so richtig kommuniziert wurde oder sie wurde kommuniziert. Man hat drüber gesprochen und weiß, okay, es geht gerade irgendwie nicht so richtig besser. Aber ich habe auch diese Freunde, die man so einmal im Jahr trifft und man erzählt sich alles und alles ist wie immer, aber viel mehr passiert dann auch nicht. Ich meine jetzt eher so, dass sich natürlicherweise dann etwas an den Umständen ändert. Beispielsweise die andere Person bekommt auch das erste Kind und merkt so, okay,
aha,
wow,
ja,
das ist das. Und dann kriegt man plötzlich Nachrichten so, yo, hast du mal einen Tipp irgendwie? Oder ey, krass, wusste ich gar nicht, wie heftig das alles ist oder so. Und dann hat man wieder Anknüpfpunkte und kann besser miteinander wieder kommunizieren.
Ich hatte dafür aber auch irgendwie vor ein paar Monaten dann plötzlich wieder mit jemandem Kontakt, mit der war ich in der Grundschulklasse.
Ja.
Und weil die auch ihr erstes Kind gekriegt hat. Und
ja,
habe ich nur so bei Instagram gesehen und dachte so, ey, und dann haben wir kurz geschnackt und dann nochmal ein paar Wochen später nochmal. Das ist dann auch irgendwie cool dann.
Ja, was mir auch geholfen hat, also es gibt schon mehrere Freundschaften in meinem Leben, die ich hinter mir gelassen habe, auch ganz bewusst aus Gründen und auch so kommuniziert, also da hat dann kein Ghosting stattgefunden. Nicht alle Freundschaften sind für immer, leider. Und man darf Freundschaften gehen lassen, neue kommen dazu und bei manchen Freundschaften lohnt es sich aber auch echt dran festzuhalten und da wirklich was zu investieren, weil die, ja, die sind einfach wichtig und die sind es wert, so ungefähr. Ich hoffe, das ist verständlich.
Ich hab mir gerade, vor dem, was du gesagt hast, habe ich mir gerade kurz ein Leben ohne dich vorgestellt und ich habe richtig Panik gekriegt.
Nee, hast du deine Augen gesehen?
Nein.
Ich dachte gerade, oh Gott.
Halt, stopp.
Nee, das würde echt nicht gehen. Ja, und ich meine, meine Mama hat das erlebt mit Freundinnen, mit denen sie in der Babyzeit, Babykrabbelgruppe war, wo die sich jeden Tag getroffen haben oder telefoniert und Kindergeburtstage gefeiert und alles. Mhm. Laternenumzug und hast nicht gesehen. Über viele Jahre hinweg. Und dann plötzlich Funkstille. Und dann Jahre später meldet man sich dann doch wieder und ruft einfach mal an oder wirft was im Briefkasten oder so. Und dann lebt das wieder auf. Das ist, ja, Beziehungen sind halt einfach dynamisch und man kann nicht alles immer so aufrechterhalten, wie es mal war oder so.
Wir fahren ja jetzt auch im Winter alle zusammen in Urlaub und ich finde, dann haben wir es auch geschafft, so in unserer Mama-Freundschaft. Richtig. Dann haben wir so das goldene Siegel.
Ganz offiziell.
Ja, das sind unsere Freundschaftsflitterwochen.
Ich glaube, da war auch die Frage, ob unsere Männer miteinander befreundet sind, ne?
Ja, genau. Das wäre jetzt die nächste gewesen, die ich da mit dran gehängt hätte.
Und was würdest du sagen?
Ja. Also in einem Sinne, also jetzt nicht so wie wir, dass sie sich irgendwie ständig austauschen.
Nicht wie wir.
Aber halt, wenn die aufeinandertreffen, weil wir beide wieder Pläne geschmiedet haben. Also es ist eigentlich immer so, Sophia und ich machen Pläne und binden einfach den Rest der Familie mit ein. Also es ist jetzt nicht so irgendwie, dass dein Mann auf mich oder mein Mann auf dich oder die Männer zueinander irgendwie da was ausmachen, sondern wir beide schmieden Pläne und beziehen alle gnadenlos mit ein.
Und die sind aber auch nicht traurig.
Genau, und die treffen dann aufeinander und unterhalten sich super und alle sind gut gelaunt und die Stimmung ist ausgelassen und es ist wirklich totale Entspannung. Also das letzte Mal, als ihr hier wart und auch das Mal davor, als wir bei euch waren, das ist dann nicht so, euch fahr jetzt zu, oder wir bekommen jetzt Gäste.
Ja, genau.
Das, weißt du?
Voll.
Sondern, ja, Sophia und Familie kommt.
Das ist wirklich, so, ja.
Weißt du? Also, easy.
Das ist wie Familie, ja. Ist auch immer lustig, dass ich immer sage, wir haben zusammen 4 Kinder, weil es fühlt sich so ein bisschen an, einfach wie unser aller Kinder. Das ist einfach so unser kleines Dorf, was wir uns wirklich gebaut haben.
Genau.
Bin gespannt, wie das dann im Urlaub funktioniert.
Ja, das kriegen wir hin, dann habe ich keine Zweifel. Sind wir denn in Erziehungsfragen immer gleicher Meinung wie unsere Partner?
Nee, nicht immer. Wir treffen uns immer in einer guten Mitte.
Ja. Also ich würde sagen, grundsätzlich schon, also bedürfnisorientiert.
Ja, ganz grundsätzlich, ja.
Und dass wenn wir irgendwie mitkriegen, dass wir finden, dass der jeweils andere in der Kommunikation oder in den Handlungen mit dem Kind gerade jetzt irgendwie nicht so astrein reagiert hat, dass wir uns das gegenseitig in einem ruhigen Moment sagen und dann drüber sprechen und gucken, haben wir hier gerade eine grundsätzliche Dissonanz? Oder war der andere einfach irgendwie gerade zu gestresst, um irgendwie so zu reagieren, wie er es selber gern getan hätte? Aber einfach so grundsätzlich immer gucken, dass das ein Gemeinschaftsprojekt ist. Und nicht zwei Elternteile, die getrennt voneinander mit den Kindern umgehen, sondern dass wir hier alle an einem Strang ziehen.
Ja. Bei uns ist es genau andersrum. Wenn jemand mit dem Kind blöd ist, wenn ich mit den Kindern doof bin, dann lässt mein Mann mir das immer durchgehen, was mich sauer macht. Weil ich sage ihm immer, stopp mich und hilf mir und geh dazwischen. Wenn er aber mit unserem Sohn auch nur so im leichtesten Tonfall irgendwie nicht so ist, wie ich das richtig finde, dann gehe ich sofort dazwischen. Und das ist etwas, da habe ich auch schon auf jeden Fall dran gearbeitet, da nicht dazwischen zu grätschen und ihn auch einfach mal zu lassen und ihm auch die Zeit dann für die eigene Reflexion zu lassen und so. Aber ja, das ist so eine ganz witzige Dynamik, weil wenn ich dann einfach zu viel habe und einfach genervt bin oder sowas, dann macht er manchmal noch so einen verstärkenden Effekt und sagt dann unserem Sohn, ja, lass doch mal Mama in Ruhe. Und ich sag so, nein, du sollst ihn, so nein, so es liegt nicht an ihm, es liegt an mir, ich bin gerade so ungeduldig, ich kann einfach nicht mehr und wir müssen Good Cop, Bad Cop sein, du musst jetzt der Good Cop sein. Und so, ich versuche das dann in der Situation zu moderieren, aber ach, keine Ahnung, es ist auch irgendwie wild, aber es ist alles super, so wie es läuft, wir ziehen an einem Strang. Und er sieht auch komplett bindungsbeziehungsbedürfnisorientiert, wie schön das einfach ist, was für eine krasse Bindung unser Sohn zu ihm hat und andersrum. Und wir treffen uns oft in der Mitte, weil er bei manchen Sachen dann mal ein bisschen strenger ist. So, vorm Essen gibt's halt einfach keinen Joghurt, was ich halt irgendwie früher erlaubt hätte. Wo mein Mann dann so sagt, so, nee, es gibt jetzt keinen Joghurt, wir essen gleich. Und ich so sage, ja, du hast recht, okay.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, bei uns oder auch in meiner Kindheit gewesen. Ich kann mich noch erinnern, wie blöd ich das fand, weil ich dachte, ich habe halt jetzt Hunger, so, und nicht erst in einer halben Stunde.
Ja.
Und das hat auch bei uns immer so eine halbe Familienkrise ausgelöst, wenn ich dann vor dem Abendessen noch einen Joghurt essen durfte.
Ich merke schon, Joghurt auch, schwieriges Thema. Ja.
Alles klar. In diesem Sinne schauen wir noch einmal ganz kurz in die Zukunft und enden mit ein paar schönen Fragen. Du hast es vorhin schon beantworten wollen. Jetzt ist deine Gelegenheit. Worauf freut ihr euch mit und ohne Kids? Und was sind eure Highlights im alltäglichen Leben?
Mit Kids auf jeden Fall auch nochmal coole Urlaube, die Geschwisterbeziehung wachsen zu sehen. Ich freue mich total drauf, dass irgendwann meine Tochter und mein Sohn wahrscheinlich auch in einem Bett zusammen schlafen werden.
Ja.
Das finde ich cool. Ich habe es mit meiner Schwester früher auch gemacht. Natürlich nur, wenn die beiden wollen, aber mein Sohn kann es schon kaum abwarten. Und ich meine, sie hängt auch den ganzen Tag an ihm. Sieht ganz gut aus, dass das dann irgendwann klappt. Und mit meinem Mann alleine auf jeden Fall auch Urlaube. Ich habe totale Sehnsucht danach, so Urlaube zu machen, wie auch unsere Flitterwochen waren. Einmal so dieses All-Inclusive in einem geilen Hotel, super gutes Essen, Cocktails den ganzen Tag, leckere, gute Cocktails, Kaffee, Snacks, nur wir beide und aber auch so Actionurlaube. Also ich habe voll Bock auf so USA-Roadtrip. West Coast, das habe ich schon mal mit meiner Family gemacht. Ich würde das super gerne mit meinem Mann nochmal machen. Ja, reizt mich sehr. Und auch so ein paar asiatische Länder nochmal mit ihm bereisen. Einfach generell so die Welt nochmal so ein bisschen bereisen mit ihm.
Ja.
Meinem Travel-Buddy, Travel-Partner bei euch.
Kann ich alles im Grunde so unterschreiben. Also wir wollen nächstes Jahr, wollen wir nochmal einen Griechenland-Urlaub machen, in einem Hotel, in dem wir waren, bevor wir Kinder hatten. Und das war aber aus Versehen so ein Familienhotel, mehr oder weniger. Und das war einfach so toll, dass wir gesagt haben, das machen wir nochmal. Und das ging jetzt dieses Jahr leider nicht, aber nächstes Jahr müsste das gehen. Weil, und so knüpfe ich auch nochmal an deine Punkte an, die Kinder dann, also dann mit 2 und 4, also nächsten Sommer, dann soweit sind, dass sie auch in einem Zimmer schlafen können. Das würde ich nämlich langfristig auch gerne zu Hause eigentlich auch etablieren, dass sie quasi ein gemeinsames Schlafzimmer haben und ein großes Spielzimmer, wo sie sich dann komplett irgendwie austoben können. Das fände ich ganz cool. Und ansonsten alles, was du sagst, die Geschwisterbeziehungen wachsen sehen und einfach zu schauen, welche Persönlichkeiten da groß werden. Eine letzte Sache, Tipps für mehr, I don't give a fuck about your opinion.
Einfach keinen Fuck geben. Es gibt keinen anderen Tipp.
Ich habe einen Tipp. Wir wollen keine Tipps geben, wir geben aber trotzdem nochmal einen ganz zum Schluss. Ich habe einen Tipp und zwar, besinn dich auf die Leute, deren Meinung dir wirklich wichtig ist.
Mhm.
Also auf deinen Partner, deine Familie oder so. Oder vielleicht ist es auch nur dein Partner, so der weil er dein direkter Umgang ist. Mach dir einfach klar, wer wirklich wichtig ist. Und ruhe so in dem Wissen. So, wenn ich, das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, auch gesagt, wenn ich merke, ich schiebe Anxiety, weil ich denke, irgendwer verurteilt mich oder ich habe jetzt gerade irgendwen enttäuscht oder mir ist irgendwas Peinliches passiert oder so, dann halte ich kurz inne und denke daran, okay, wer zählt wirklich? Aha, das ist irgendwie mein Ehemann und meine erweiterte Kernfamilie, sprich meine Eltern und meine Schwester. Was die denken, ist wichtig, was Sophia denkt, ist wichtig und nicht, was sonst jemand denkt. Und dann geht's wieder.
So, jetzt muss ich die Mausi holen. Die ist ganz pissig.
In diesem Sinne hoffe ich, dass wir einige Fragen klären konnten, alle Unklarheiten beseitigt haben und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder mit einer thematischen Folge. Bis dahin machen wir alle halblang.
Auf Wiedersehen.
So wie, 2 Stunden. Auf Wiedersehen.